ein einziger Satz, Norbert Kober, auf Ihrer Homepage genügt, mich neugierig zu machen. Und dieser Satz heißt: Ich wurde 1969 in einem oststeirischen Dorf geboren, das so klein ist, dass bis heute noch kein Ortsschild angebracht wurde. Und dieser Satz schreit ja förmlich danach, weitererzählt zu werden. Und deshalb möchte ich Sie jetzt bitten, in guter alter Tradition zu erzählen, wie dieses Dorf aussah, in das Sie vor knapp 50 Jahren geboren wurden.
Ja, das Birkwiesen, das mir da vor den Augen liegt, ist ein gar kein richtiges Dorf. Es sind nur ein paar Höfe, die so auseinandergelegt sind, die Subsistenzlandwirtschaft betreiben. Der Hof, auf dem ich aufgewachsen bin, hatte 2 Milchkühe, Schweine, 20 Hühner, unzählige Katzen und einmal für 3 Wochen eine Ziege. Die ist dann irgendwie verschwunden, ich glaube in einen Kochtopf, aber ich weiß es nicht mehr genau. Und da habe ich meine ersten 7 Lebensjahre verbringen dürfen.
Rumpelte man da über Kopfsteinpflaster, wenn man dann mit dem Roller als 7-Jähriger gefahren ist?
Das ist Gras. Also in der Oststeiermark geht es nur rauf und runter. Also man versucht, alles, was Räder hat, wegzulassen. Aber meine Großmutter, die hatte ein Damenfahrrad von Steyr. Das war so ein Steyr, so ein Waffenrad noch. Mein Großvater besaß ein Mofa, das aber immer kaputt war. Aber ich war mehr so der Leiterwagen hinter mir herzieher.
Und die Eltern haben einen Hof betrieben, sonst wären sie ja nicht auf einem Hof mit ein paar Kühen und einer Ziege für ein paar Wochen aufgewachsen.
Ja, es war ein klein wenig anders. Meine Frau Mutter, die war schon sehr jung, als sie mich bekommen hat. Die war 17 oder 16, aber mein Vater war schon wesentlich älter, der war nämlich schon 18. Und was soll ich sagen, es war dann leichter, wenn ich dann auf dem Hof bleibe und die beiden ihrer Ausbildung nachgehen. Und im Nachhinein bin ich natürlich wunderglücklich dafür. Ich war da ja das Enkelkind auf einem Traum, kleinen Bauernhof, in dem alles immer den gleichen Weg geht, immer die gleichen Rituale, eine vollkommene Arbeitsteilung zwischen Oma und Opa. Und über all die Jahre hatten sie ein einziges Mal Streit. Und das weiß ich noch, weil es eben so selten war.
Wissen Sie auch noch, warum?
Es war Sommer, wir haben Heu eingefahren. Und auf der Gstätten wurde dann es aufhiefelt und dann auf dem Heuwagen. Und dann wollte ich unbedingt oben mitfahren. Und dann musste der Opa mit dem Kuhfuhrwerk umdrehen. Und in der Kurve ist es tatsächlich umgefallen. Also der ganze Wagen ist umgefallen und ich bin da rausgeburzelt. Und meine Großmutter hat dem Opa dann wahnsinnige Vorwürfe gemacht, hat mit ihm gestritten. Und mir war nichts passiert. Es war alles in Ordnung. Es war nur ein wunderbares Abenteuer wieder auf dem Hof. Aber das war Auslöser. Das wurde dann auch innerhalb der Familie oft erzählt, wie ich fast ums Leben gekommen wäre.
Welche Rolle haben denn die Kobers gespielt im Dorf?
Keine. Mein Großvater war ein sympathischer Eigenbrötler, der heilfroh war, wenn er so mit den Nachbarn nicht viel zu tun hatte. Meine Großmutter hing im Herzen noch sehr an ihrer ersten Heimat, an Bernbach. Da hat mein Großvater nach dem Krieg im Kohle-Tagebauwerk gearbeitet. Und er hat nachts immer davon geträumt, dass er einen eigenen Bauernhof hat. Und dann sind in die Oststeiermark gezogen auf einen Leibrentehof. Am Anfang wohnte dann auch noch der Hedelvater dort, den man gepflegt hat und mitverköstigt hat. Und ich kann mich noch erinnern, da war ich schon 18 oder 19, besuchten wir Bernbach miteinander, das Haus, das mein Großvater zuerst gebaut hatte. Mein Großvater in seiner Manier, er klopft an die Tür und sagt: Da bin ich, das Haus habe ich gebaut, kann ich mal rein. Und dann ist er tatsächlich in seiner ganzen Statur, in seinem Mannsbildstatur, ist er da rein bei der Tür, die Besitzer vollkommen perplex. Die wussten nicht, wer dieser Mensch ist und läuft das ganze Haus und sagt: Da war es das und da war das und so. Ja, es ist wirklich, es war ganz unglaublich. Und ich glaube, meine Großmutter hing ganz, ganz lange noch an diesem Bernbach.
Wie haben die da gesprochen? Dialekt?
Ah, Stummer Streich, der Böllner gescheit, der Böllner daher. Das ist, wie wenn man Stein im Mund hätte. Also es wird ganz, ganz schlecht artikuliert.
Und was heißt das, was Sie gerade gesagt haben?
Ja, also ich bin schon so lange weg, ich vermische das dauernd mit allem Möglichen, was mir so einfällt, was österreichisch klingen könnte. Also ich bin da nicht mehr die richtige Gewährs- oder Quellenperson dafür.
Also Sie haben nur Dialekt gesprochen, gar kein Hochdeutsch? Oder?
Nee, ich bin mit 7 Jahren bin ich ja von der Oststeiermark in die Weststeiermark gekommen. Und alleine da ist ja der Sprachsprung mit dem Diphthongieren drinnen. Der war so stark, dass ich dann bis zu meinem 14., 15. Lebensjahr gestottert habe. Ja, zum einen weg von zu Hause, in Anführungszeichen, hin zur Mutter und ihrem neuen Mann, weil der andere Vater ist verloren gegangen irgendwie in Wien, den habe ich erst viel später kennengelernt. Also dieser Stress zwischen dem Nicht-Verstanden-Werden des starken Dialektes und dann der neuen Umgebung hat wirklich so einen Stotterschock ausgelöst.
Kein Spaß, weil man ein stotterndes Kind ist und die anderen einen auslachen?
Ja, ich war es ja nicht leicht. Das hat schon ein paar Monate gedauert. Aber ich war da schon, also ich war schon ein unglückliches Kind. Ja. Also das vom Bauernhof da in einer Neubausiedlung, das macht keinen Spaß. Also vom König von Hof hin zu einem unter vielen, die da irgendwie eine ganz fremde weststeirische Rheinisch-Kogler-Schilcher-Gebiet-Sprache sprechen. Die Zeit hätte ich gern übersprungen.
Aber es war ja nicht nur die Weststeiermark fremd, sondern auch die Mama, oder?
Die Mama war nicht so fremd, weil die war ja an den Wochenenden ist die zurückgekommen und in den Ausbildungspausen ist sie zurückgekommen. Dann hat sie auch noch Krankenschwester gelernt. Dann wurde es entspannter, aber meine Bezugsperson war einfach die Großmutter, einfach in der Zeit gemessen. Und meine Großmutter war ja selber eine Waisin und hat deswegen auch ihre ganze Liebe halt natürlich in diese Kinder, in ihre eigenen 5 Kinder und in mich hineingelegt, weil sie es vielleicht selber nie hatte, also vielleicht überkompensiert, war ganz enge Bindung, sie lebt ja nicht mehr.
Wie war das, Norbert Kober? Gab es bei Ihnen in der Familie geborene Erzähler?
Ja, aber die wurden hinzugeheiratet. Mein Onkel Dietmar zum Beispiel, das ist ein wunderbarer Sprecher. Mit einem wunderbaren Humor, dem gibt man ein paar so Gedanken und der reimt was zusammen und der hat alle Familienfeste wirklich
moderiert.
Ja, moderiert und bereichert. Und oft dachte ich mir, wie schön, dass es den Dietmar gibt, weil diese etwas schwerfälligen, arbeitsfähigen Oststeirer der Kober-Familie, die würden den Spaß nicht so hochbringen. Ja.
Also Onkel Dietmars Mitgift in die Ehe war, dass er selbst ein toller Erzähler war.
Genau. Und er hat da vom Opa dann auch ein Stück von der Landwirtschaft bekommen, also ausparzelliert und hat auch genau dort das Haus gebaut. Den Verwandten besuche ich immer am allerliebsten, wenn ich in die Steiermark fahre.
Was konnte der als geborener Erzähler?
Ach, das eine ist, also fachlich gesprochen, dass er nur in Bildern sprach. Er hat nicht versucht, etwas zu erklären, sondern wenn er was erklärt hat, dann hat er sofort eine Analogie benutzt. Dann das viele Lachen, das Zugewandtsein, dem Menschen zugewandt sein, das lieben wir auch bei den modernen Bühnenerzählern, wenn einer einfach in echt da ist, seine Schwächen zugibt, seine Stärken auslebt und dich anschaut, strahlt. Ja, so ist der Dietmar, von Natur aus. Ja.
Was kann denn der geborene Erzähler von Natur aus, was andere sich erst drauf schaffen müssen? Also einmal dieser Augenkontakt, das Zugewandtsein, was noch?
Der Schritt vorher ist noch, der natürliche Erzähler hat eine Spielfreude dergestalt, als dass, wenn er sich vor Menschen hinstellen kann und etwas tun kann, sich dessen erfreut. Und das Publikum erfreut das auch. Viele unserer Erzählkunststudenten sind, teils durch Sozialisation, teils durch Temperament, dieser Spielfreude abhanden gekommen. Und die gilt es erst wieder aufzubauen. Und das erste Glück, das der Mensch hat vor Publikum, ist, dass er einfach da ist und Freude dran hat. Also so ein natürlicher Exhibitionismus, möchte
genau.
Ich bitte sagen.
Und, das heißt, du musst auch Freude an dir haben.
Ja, du musst auch Freude an dir haben. Wir hatten ja heute dieses wunderbare Seminar hier und wir hatten da so einen Naturerzähler und es wäre vollkommen egal gewesen, wovon er spricht. Es war nur ein Glück, ihm zuzuschauen und zuzuhören. Man hat davor gespürt, der genießt es jetzt, in den Zeus zu schlüpfen. Also die Geschichte ist Demeter und Persephone. Und der hat dann so Freude dran gehabt, der Zeus zu sein. Der musste den Schiedsspruch sprechen, ob Persephone aus dem Hades jetzt wieder hochkommen darf oder nicht. Und er fragt dann so, oder so gehabt, ja, hat sie denn was gegessen im Hades? Also mit schwerer, tiefer Stimme. Und der junge Mann ist Erzieher in einer Einrichtung. Also der kommt nicht vom Theater. Ja. So hat er den Zeus ausgelebt und hat so mit mächtigem Worte den Hermes in den Hades geschickt, nachzuschauen. Und natürlich kam der mit der blöden Nachricht. Ja, sie hat einen Granatapfel gebrochen. Was? Sie hat einen Granatapfel gebrochen? Und wir haben uns alle natürlich wahnsinnig amüsiert. Weil da steht so ein junger Mann vorne, der einfach nur Freude dran hat, dass er jetzt für 2x10 Sekunden Zeus sein darf. Und das ist ein Genuss. Und das müssen sich manche, die sogenannten nicht geborenen Erzähler, einfach im Rahmen einer wie auch immer entstehenden Selbsterziehung oder künstlerischen Entwicklung erarbeiten.
Gibt es denn was man sich überhaupt nicht erarbeiten kann, was man wirklich nicht lernen kann?
Ich glaube nicht. gerade das Erzählen ist es so ein demokratisches Ding. Also alle, die einigermaßen drei Wörter aneinander reihen können, können erzählen, wenn sie wollen. Was ein bisschen unglücklich ist, ist schon, dass es halt sehr viele Menschen gibt, die aus irgendeinem Grund die Freude für andere Menschen etwas zu tun, sozusagen irgendwie verloren haben oder nie entdeckt haben. Und Erzähler, die jetzt keinen schenkenden Charakter in sich tragen, sondern sich profilieren wollen oder schön sein wollen oder originell sein wollen, Erzähler, die kommen nicht vom Fleck. Also Kabarettisten, Comedians etc., die können wunderbar da irgendwelche Welten aufbauen und werden erfolgreich. Aber wenn da vorne einer steht und spricht und zugewandt ist und man spürt, er möchte sich profilieren oder irgendeinen Ego-Trip machen, das hörst du nicht lang an.
Das du kaufst ihm das Spaß. Auch nicht ab.
Ja, man kauft es ihm nicht ab. Das kann man dazu, das sich verbinden mit den Inhalten der Geschichte geht nur in Echtheit. Also wir nennen das, also in der Fachsprache, Emotionalität der Gestalt, ist, dass die Dinge, die in der Geschichte bedeutsam sind, sei es Liebe, sei es Verlust, sei es Dilemma, im Erzähler ein klein wenig geankert ist. Also wenn sich da in der Geschichte einer verliebt, dann spürt der Erzähler ein klein wenig in sich selbst, wie es war, als er verliebt war. Und wenn der Held, die Heldin der Geschichte einen Verlust erleidet, dann spürt der Erzähler klein wenig in sich, dass er auch einmal einen Verlust hatte und damit wird er authentisch. Und dieses Rückankern in der eigenen Emotionalität funktioniert nicht, wenn man eine Kunstfigur vorgibt. Den super Selbstbewussten oder den Coolen oder so, der kann das nicht rückankern.
Also wenn Sie einen Stotterer geben, dann ist das ein Stotterer,
ja,
dem man das abkauft.
Ja, ich habe eine Stotterer-Geschichte, den Maurer Giuliani Riccardoni, bei dem ich mein Stotterproblem von früher humoristisch aufarbeite. Aber ich glaube schon, dass es der Geschichte gut tut, dass ich weiß, wie es sich anfühlt.
Wer hat dabei geholfen, ja, dass Sie sich das abgewöhnt haben?
Ah, das ist der Onkel
Dietmar, oder?
Nee, das ist rausgewachsen.
Aber wie wächst sowas raus?
Ich glaube einfach mit Selbstwirksamkeit, würde man heute in der Pädagogik sagen, mit Selbstvertrauen und einfach auch, und für mich war es halt auch die Musik dann. Ich habe sehr früh dann das Singen für mich entdeckt. Ich singe auch heute noch in jedem Seminar, wird die Gitarre ausgepackt und wir singen. Also ganz alte, wertvolle österreichische Volkslieder, wie zum Beispiel Griechischer Wein von Udo Jürgen. Also einfach das Singen in Gemeinschaft. Und es kann sein, ich müsste mehr nachforschen in mir. Aber dieses Entdecken, dass Sprache etwas Gutes ist, etwas Schönes ist und dass die Stimme damit in Verbindung ist und das Singen und die Musik, das hat da, glaube ich, schon geholfen. Und dann bin ich auch mit 14 daheim ausgezogen. Ich habe dann als erstes eine Kochlehre gemacht bei Mesner in Steins, weil einer meiner Onkel war Schiffskoch. Und er kam immer braun gebrannt von den Touren zurück. Und da dachte ich mir, das ist doch ein Beruf, braun gebrannt zu sein, zurückzukommen. Das ganze Thema Drogenmissbrauch etc. habe ich erst viel später erfahren. Aber das erste Bild war, ich muss Koch werden. Und ich war auch viel zu schmächtig für irgendeinen anderen handwerklichen Beruf. Ich als Dachdecker, ich wäre gleich runtergefallen und so. Ne, Koch war genau richtig, war immer schon warm, hast immer was zum Essen gehabt.
Das heißt, Sie haben dann mittlere Reife oder?
Nein, ich habe einen Hauptschulabschluss.
Hauptschulabschluss.
Dann habe ich die Einberufung bekommen fürs österreichische Bundesheer. Ziemlich genau der erste Tag beim Bundesheer war dann auch der erste Tag im Bundesabend Realgymnasium am Ortweinplatz in Graz. Das ist Abendschule und da geht immer von 18.30 Uhr bis 22 Uhr. Und da holt man dann einfach die Matura nach, also das Abitur.
Wie haben Sie denn damals ausgesehen? Also heute haben Sie ja so eine graue Wuschelmähne, finde ich, passt gut zu einem Erzähler. Ja. Und damals, außer dass Sie braun gebrannt waren und dann vielleicht auch ein bisschen dicker und nicht mehr schmächtig.
Ich war mein Leben lang nie braun gebrannt und war immer so dünn. Ich hatte recht kurze Haare, das musste ich ja wegen dem Bundesheer. Aber ich hatte vorher und nachher immer versucht, lange Haare zu haben. Aber da in der Zeit hatte ich kurze Haare. Ich habe noch so von dem Wehrdienstheftchen ist noch ein Foto mit ganz kurzen, strengen Haaren. Aber um Himmels Willen, das möchte ich nicht wieder haben.
Und irgendwann haben Sie ja dann auch Wien verlassen. Mit welchen Zielen im Rucksack?
Ja, ich habe mit 19 meinen Vater kennengelernt in Wien und bin dann huschdiwusch zu meinem Vater, weil wir uns so gut verstanden haben. Wir verstehen uns nach wie vor blendend. Und dann kam die Idee auf, das Abitur fertig zu machen in Brüssel, im Baccalaureat européen zu machen, weil er war damals bekannt mit einer Übersetzerin, die in der UNO-Sitte in Wien, also bei der UNO, gearbeitet hat. Und die hatte Familie in Brüssel und die hat gesagt, Norbert, setze dich auf dein Motorrad, fahre nach Brüssel und enjoy your life und so. Da habe ich tatsächlich damals auf mein alte BMW gesetzt, bin hingefahren und habe dann an der École européenne in Chel und Moll vorgesprochen. Und die fanden, dass meine Leistungen weit unter dem Niveau sind, aber sie fanden mich sehr sympathisch. Und dann so kam es, dass ich dann als dahergelaufener Oststeirer auf einer Kommissionsschule plötzlich in den regulären Schulbetrieb aufgenommen wurde und dann zwei Jahre lang dann am Baccalaureat arbeiten konnte.
Wie ist denn das für Sie gewesen, den Vater zu treffen, den Sie dann Jahre nicht gesehen hatten?
Ja, das war verrückt. Es war ein Wohlgefühl dabei. Der Groll darüber, dass er sich nicht um mich geschert hat, das kam erst viel, viel später. Aber es war Wohlgefühl, es war Freude, es war dann auch von seiner Seite her große seelische Großzügigkeit da, dass diese Bindung dann auch vertieft hat. Es war wunderbare Zeit, er hat auch gern getanzt. Er hat mir dann in Wien im Café seiner Zeit das Disco-Fox-Tanzen beigebracht. Es ging dann recht schnell und wir gingen wirklich ganz oft miteinander Disco-Fox-Tanzen ins Café seiner Zeit. Es war so Vater, Sohn, war ganz witzig. Ja.
Aber Sie haben nicht miteinander getanzt, Sie haben schon aufgefordert.
Er hatte schon so eingefädelt, dass das alles geklappt hat. Mit seinen Freundinnen, derer Zahl, auf jeden Fall hat er das eingefädelt, dass ich das lernen konnte. Und unser Altersunterschied war nicht riesig, er war 18 Jahre älter. Also wer hat schon so einen jungen Vater? Und er hat mir auch so Tricks beigebracht. Zum Beispiel hat er immer, bevor er tanzen gegangen ist, hat er eine Knoblauchzehe gekaut. Und auf mein verdutztes Fragen hat er gesagt, ja, du, ich möchte ja wissen, ob sie mich wirklich lieb hat. Ja, das war alles echt. Das kann alles hören, der Franz Peter. Und es ist wirklich so ein harter Test, ja, genau.
Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, den Franz Peter überhaupt zu kontaktieren?
Ja, war Zufall. Ich habe meine Großmutter besucht in der Steiermark und sah dann einen roten Mazda 626 vor dem Haus seiner eigenen Großmutter, weil er selber auch bei seiner Großmutter aufgewachsen ist, weil seine Mutter ist an einer Krebserkrankung verstorben, da war er 2 Jahre alt oder anderthalb. Und denke ich mir, ja, das muss jetzt dann wohl so sein. Da bin ich stehen geblieben und da war es so. Na, das war ein guter Tag in meinem Leben.
Und zu den Stationen dieses Lebens gehört ja nicht nur Brüssel, sondern Dillingen, Saarbrücken, Eichstätt. Mhm. Was haben Sie da jeweils gemacht?
In Ingolstadt, das ist die BWL-Fakultät der Uni Eichstätt, da habe ich das Grundstudium BWL gemacht. Das habe ich dann fertig gemacht in Hagen, weil ich dann nach 2 Jahren nach München gezogen bin, um zu arbeiten. Ich brauchte immer Geld. Habe dann bei einer Unternehmensberatung begonnen, bei der Gruppe Nymphenburg in München, also bei ganz wunderbaren Leuten, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe. Ich hatte so preußische Kaufmannstugenden auch in mir. Dieses Bild der Betriebswirtschaftslehre, die ohne gesellschaftliche Legitimation die Erde ausbeutet, das hat sich erst so peu à peu entwickelt. Ja. Und als das so schwante in mir, da habe ich dann aufgehört. Da habe ich gesagt, den Quatsch kannst du nicht mitmachen. Also es braucht ein anderes Rahmensystem für die Erschaffung von Gütern und Diensten. Dann bin ich den BWLern noch abhanden gekommen. Dann bin ich nach Saarbrücken, da habe ich noch ein MBA gemacht zum Thema Personalwirtschaft und habe dann schon bald meine Doktormutter kennengelernt, Professor Dr. Gabi Reinmann. Die hatte damals in Augsburg den Fachbereich Medienpädagogik unter sich gehabt und hatte geforscht zu implizitem Wissen. Und da gehört das Erzählen mitten dazu, der Gestalt, dass das zum Beispiel in Leaving Expert, wenn ein Leistungsträger Unternehmen verlässt, man ja irgendwie den Nachfolger rasch einarbeiten möchte. Was der das Unternehmen verlässt, ja da lässt, ist der Computer und die Ordner etc. und Daten etc. Aber das wichtige Wissen, das in Fleisch und Blut übergegangene Wissen, trägt er mit sich weg, außer man verwickelt ihn in narrativ-episodische Interviews. Und da war meine Erzählleidenschaft wieder mittendrin, weil ich da der geht, in narrativ-episodische Interviews verwickelt hat, so wie sie mich jetzt gerade, und ihn dann dazu gebracht hat, alles zu erzählen, was wichtig ist, um diese Funktion auszufüllen. Und der Nachfolger saß daneben und er hat damit sozusagen implizit und explizit erspürt, was es braucht, um diese Funktion gut auszufüllen.
Aber Sie sind dadurch dann auch letztlich Doktor für narrative Methoden geworden.
Genau.
So ist der Titel.
Genau, ich habe einen großen empirischen Anteil auch an dem Werk gehabt und ich glaube, die Goldmund Erzählakademie könnte heute nicht arbeiten, wie sie es tut, wenn wir da nicht so die Grundlagenforschung geschafft hätten dazu. Weil man hat ja viele Klischees, was wichtig ist beim Erzählen. Mhm. Vieles ist wirklich wichtig, also lohnt es sich, Zeit und Geld zu investieren. Und vieles ist nur nice to have.
Auf die Goldmund-Akademie kommen wir noch, deren künstlerischer Leiter sind Sie. Aber ich würde gerne noch mal an diesem einen Punkt festhaken, weil ich das wirklich noch nie gehört habe, also diese narrative Methode. Warum muss der, der die Firma verlässt, narrativ von dem erzählen, was er da geleistet hat und was er dahinter lässt? Man könnte ja auch sagen, das sind die Punkte 1 bis 10, so zack, zack, zack. Und das hinterlasse ich euch jetzt und wenn du das kannst, dann bist du hier richtig.
Weil implizites Wissen sich immer im Narrativ versteckt. Also man kann eine Liste machen von den 10 wichtigen Kunden, aber man kann keine Liste davon machen, welcher Kunde was braucht auf einer kommunikativen Ebene. Das sind eher so Geschichten, wo dann einer, ich kann mich erinnern, das war noch bei der Siemens in Erlangen, dass er dann gesagt hat, ja, und bei dem Key Account, also bei diesem zentralen Kunden, schicken Sie jeden zu Weihnachten immer Champagner hin. Schicken Sie, weil es die Frau von dem und dem Bereichsleiter, der liebt Champagner. Und es reicht der eine Flasche, das ist keine Bestechung, aber wenn der weiß, der bekommt den und den Champagner, dann fühlt er sich gesehen und dann ist nicht irgendein Kunde, sondern ein wichtiger Kunde. Und so etwas sagt er dir erst, wenn du ihn wirklich zum Erzählen bringst, wenn du ihn fragst, wer waren denn ihre liebsten Kunden? Abstrakt wäre, dass er Liste macht aller Kunden nach Umsatzkraft. Narrativ ist, dass er sagt, ja, da bin ich gern hingefahren und dann fragen wir ja, warum? Ja, da bin ich nicht gern hingefahren, fragen wir auch, warum? Und so kommen dann diese kleinen Episoden raus, die dann aus einer riesigen Liste ein greifbares Material machen. Es bedarf schon auch einer entsprechenden Betriebsunternehmenskultur. Weil wenn man die Mitarbeiter einfach so nach Sense raushaut und sagt, ja, aber ich bräuchte dich noch für ein Interview, wird der ein Teufel was tun und dir irgendwas verraten, weil der natürlich auch kapiert, hier geht es um finanziell interessante Prozesse. Ja. Die meisten Fälle, die ich auch betreut habe, waren ja wirklich, dann man geht in den Ruhestand. Und da waren die Einladungen zu diesen Interviews tatsächlich auch eine Wertschätzung. Ich bin daran interessiert, was dich in dieser Funktion erfolgreich gemacht hat. Du lässt diese Funktion hinter dir und nun hilf uns doch, dass der dir nachfolgen wird. Und wenn der Nachfolger was gebraucht hat, konnte er anrufen. Das ist gut.
In welche Zeit fällt das denn jetzt genau? Also Sie haben BWL studiert, das haben Sie dann irgendwann sein lassen. Dann sind Sie in dieses Erzählfach gewechselt.
Also Anfang 90 war das ganze Thema rund um narrative Methoden zur Lösung betrieblicher Aufgabenstellungen. Da habe ich sehr viel drin gearbeitet.
Also Ausbildung als Erzähler, dann Dozent für narrative Methoden.
Also Dozent für narrative Methoden hat begonnen in Dillingen, also in der Lehreraus- und Weiterbildung. Aber meine ersten erzählerischen Sporen habe ich noch in Wien gesammelt. Ich habe damals für das Wiener Fremdenverkehrsbüro, hieß es damals, heute heißt es irgendwie Touristikoffice oder so, habe ich eine Kaffeehaustour als das Drehbuch dafür geschrieben. Und die Tour gibt es heute auch noch. Das ist eine Kaffeehaustour, die beginnt im Café Landmann, geht dann zur Freiung ins Café Zentral, das auch in den österreichischen Medien ganz wichtig war. Das ist, glaube ich, live aus dem Café Zentral, so eine Frühform von Polit-Talk. Dann über den Steffel ins Dicklers, dann ins Brückerl und zum Schluss dann ins Havelka. Man geht natürlich ins Havelka zum Schluss. Ja. Und ich habe dann die Kaffeehausliteratur recherchiert und dann auch erzählt. Und Kaffeehausliteratur ist eine Textsorte, die man so nennt, weil sie im Kaffeehaus entstanden ist. Also sie handelt nicht von Kaffeehäusern, sondern sie wurde im Kaffeehaus geschrieben. So eigenständiges österreichisches Artefakt. Das sind dann, wer ist denn das? Das ist Alfred Bolger, Peter Altenberg. Und heute noch, wenn man ins Café Zentral geht, rechts der erste Tisch, da sitzt ein Mann am Tisch und schreibt. Und der ist aus Holz. Und das ist eine Hommage des Café Zentral an den Peter Altenberg, der sein gesamtes Oeuvre da bei einem kleinen Braunen im Café Zentral geschrieben hat. Die interessanten Plots habe ich mir gemerkt und dann habe ich gesagt, ja, und was Sie noch wissen müssen, ist so ein bisschen. Und nachdem ich gemerkt habe, dass insbesondere die deutschen Touristen, da sitzen die D-Mark dann ganz locker und da gibt es Trinkgeld, habe ich noch immer mehr davon gegeben. Zum Schluss, was heißt zum Schluss, ich habe das 10, 15 Mal gemacht, habe ich dann auch tief und tief behauptet, dass mein Vater aus der Schrammelfamilie kommt, dass ich ein echter Wiener bin als Oststeirer. Ich habe da ein bisschen wienerisch gesprochen, es war eine sehr schöne Zeit.
Und glatt gelogen alles.
Glatt Marketing betrieben für die Sache. Aber es waren alle sehr zufrieden und glücklich und ich habe niemanden wirklich übers Ohr gehaut, aber jedem eine gute Performance gegeben, glaube ich.
Wie haben Sie herausgefunden, welche Themen sich fürs Erzählen immer eignen? Gibt es sowas, so Kernthemen, die immer funktionieren?
Ja, allen voran Liebe. Wie findet man einen Partner? Wie wird man ihn wieder los? Wie kriegt man einen wieder, der man losgeworden ist? Dann das Thema Spiritualität. Ich, Gott, wer bist du? Bist du da? Gibt es dich? Ich spreche zu dir, du hörst mich nicht. Das Thema Dilemma. Wenn du diesen Weg einschlägst, bleibt dir versagt zu wissen, was gewesen wäre, wenn du doch den anderen geheiratet hättest oder doch den anderen Beruf ergriffen hättest. Und die Liste ist sehr lang. Da gibt es auch noch das Verhandeln mit dem Tod. Wie schafft man es dann in der letzten Stunde doch nochmal, den Tod auf den Apfelbaum zu locken, um noch eine Stunde herauszukitzeln? In Homer und in Ovids Metamorphosen finden sich all diese Motive bereits angelegt. Auch die zeitgenössische Literatur orientiert sich letztlich immer an diesen Motiven in Variation, in neuer Fassung. Und das bete ich unseren Erzählkunststudenten auch immer runter. Hört's mir auf mit euren dreiseitigen Landschaftsbeschreibungen, das interessiert keinen Menschen, sondern was ist passiert und dann und dann und dann und dann. Und was berührt davon einen Menschen heute? Ja, welches überzeitliche menschliche Problem adressiert diese Geschichte? Und wenn es keines adressiert, dann ist es ja vielleicht ganz nette Literatur, dann soll es als Literatur bleiben, aber es hat als Mündlichkeit keine Berechtigung. Mündlichkeit heißt, er ist ein Mensch, der nimmt sich 10 Minuten Zeit für dich und hört zu. Ein Leser, der kann, wenn er müde wird, das Buch zuklappen und das Nachtkästchen ausschalten und sagen, ach, jetzt bin ich eh müde, war eh langweilig. Aber wenn ein Zuhörer, der da sitzt, mit dessen Lebenszeit musst du wirklich wahnsinnig vorsichtig umgehen, weil die 10 Minuten sind nachher um. Und nach 10 Minuten muss der sagen, gut investiert.
Ja. Sind Sie denn mal in die Verlegenheit gekommen, in diesen 10 Minuten erzählen zu dürfen oder zu können, wie man einen Lover wieder los wird? Ich finde das schön, weil Sie im Thema Liebe ja gesagt haben, wie findest du ihn und wie wirst du ihn wieder los?
Es muss ja mal in mein Repertoire kramen. Ich glaube, ich habe gar keinen Stoff zum Wiederloswerden. Ich habe eher so die vorgelagerte Stufe, da habe ich ein paar Geschichten, wie man sich einen backt. Ich habe eine Geschichte, bei der ein Mann in Marokko sich seine Frau backt. Also es ist in Anlehnung an Pygmalion-Mythos. Das ist der antike Bildhauer, der eine Frau erschafft und dann, ich glaube, Athene bittet ihr, Leben einzuflößen, also ein hybrides Streben, dass man selber etwas erschafft. Und das findet sich da in einer wirklich ganz humorigen Geschichte, weil beim Frauenbacken geht natürlich auch einiges schief.
Können wir mal so einen Ausschnitt davon hören? Ich meine, das ist ja schön, dass der Koch Norbert Kober erzählt, wie man sich eine Frau backt.
Ja, ich kann aus meinem Gewürzregal was anbieten. Zwar muss ich vorstellen, der backt jetzt gerade, der hat den Tisch voll mit dem ganzen Teig und backt und überlegt, so wie soll die Frau denn so sein, die er gerne hackte, und dann beginnt er zu würzen. Als erst gibt er ein bisschen Honig hinein, weil er möchte eine mit einer zarten Haut. Dann gibt er ein bisschen Salz hinein, weil er denkt sich, es kann nicht schaden, wenn sie einen eigenen starken Willen hat. Dann gibt er ein paar Safranfäden hinein, weil er denkt sich, oh, wie schön wäre es, wenn sie schöne, lange, rote, wallende Haare hat. Und dann gibt er ein paar Rosinen hinein, weil er denkt bei sich, ach, wenn sie dann selbst gebacken ist, dann kann ich an diesen Rosinen knappern. Und so würzt dieser Bäcker der Frau, so mit ganz vielen Gewürzen die Frau. Und zum Schluss gibt er noch ein ganz klein wenig Zimt für ein warmes Herz. Und dann entscheidet er, so, jetzt ist es gut, da wird der Ofen angefeuert und dann wird gebacken.
Von diesem backenden Mann können wir schon eine Brücke schlagen zu Ihrer Wunschmusik, Francis Cabrel. Der fällt vermutlich in die Brüsseler Zeit, oder?
Ja, ich bin so ein lausiger Fremdsprachenlerner und ich brauche immer 100.000 Eselsbrücken, weil ich habe die Musik tatsächlich verwendet. Ich habe den Text rausgeschrieben, habe es immer wieder gehört und habe dann den Text übersetzt, weil ich wollte wissen, wovon er spricht. Und so habe ich dann mich von dieser leidigen Arbeit entledigt, dauernd Vokabeln zu lernen. Francis Cabrel, der hat einfach die Stimme eines Liedermachers. Mhm. Und manchmal ist es so, manche Liedermacher sagen, ich bin Liedermacher. Das heißt, meine Stimme ist nicht wichtig. Man schaut nur die ganzen österreichischen Liedermacher an, das kannst du oft nicht hören. Also musikalisch kannst du das nicht hören. Und dann gibt es die anderen, die sind auf die Chansonniers, die haben die Lieder aber nicht gemacht. Aber was er in sich kombiniert, ist wirklich, dass er wirklich Lieder macht. Also er macht die Musik und er macht das Lied.
Warum ist es Presque Rien geworden?
Ich glaube, das war eins der ersten, das ich von ihm gehört habe. Und ich glaube, das war einfach nur das.
Haben Sie dessen Konzerte besucht?
Nein, nie. Also ich wäre gern mal hingegangen oder ich würde gern mal hingehen, aber ich habe 4 Kinder, ich habe ein altes Haus zu renovieren, ich habe die Goldmunder Seelakademie, ich habe meine ganzen Träume und Sehnsüchte und bin wahnsinnig gern wandernd unterwegs. Und ich glaube, wenn mein Drittgeborener, wenn der Elia jetzt zu einem Alter käme, würde ich sagen, magst du mitgehen, fahren wir mal auf ein Konzert.
Ich freue mich, Norbert Kober, dass wir gleich über die Kinder reden werden, von denen Sie ja sagen, ich bin kinderlieb, auch wenn die Kinder nicht immer lieb sind. Das hören wir uns dann an nach der Musik von Francis Cabrel, Presqueria.
Et voilà tout ce que je sais faire. Du vent dans des coffres en bambou. Des pans de ciel pour mettre à tes paupières et d'autres pour pendre à ton cou. C'est rien que du ciel ordinaire, du bleu comme on en voit partout. Mais j'y ai mis tout mon savoir-faire et toute notre histoire en dessous. Tu vois, c'est presque rien. C'est tellement peu.
Ich habe zumindest verstanden, dass es im Refrain von Presque Rien heißt: Du siehst, es ist fast nichts, es ist wirklich wenig, es ist wie Glas.
Ja.
Ist das ein Bild, das übertragbar ist auf die feine Kunst des Erzählens, die ja auch so gar nicht laut daherkommt und trotzdem eine ungeheure Wirkung hat?
Das ist, wenn man genau sein möchte, gar nicht so leicht zu beantworten, weil die Erzählkunst, die Bühnenerzählkunst einen anderen Weg geht. Also da ist längst kein Glas mehr, sondern die geht einen sehr performanceorientierten Weg. Wenn man jetzt die Sachen von Deggerthoff in Wien anschaut oder auch deutsche Erzählfestivals, die suchen die Performance. Ja, die suchen nicht das Feine in der Geschichte, die guten Stoffe, sondern sie suchen eigentlich oft mehr was fürs Auge. Und das ist eine, in meinen Augen, unglückliche Entwicklung.
Weil es auf Show und auf Effekt zielt.
Ja, es zielt auf Effekt. Es fordert den Zuhörer nicht heraus, sich in den Stoff einzulassen, sondern fordert ihn lediglich auf, die Augen aufzumachen. Und nicht die Ohren und nicht das Herz. Das ist das eine Bild. Das andere Bild ist, wenn man anschaut, welche Erzählerinnen und Erzähler lange im Markt sind, dann sind es alles Leute, die einen wahnsinnigen Augenmerk auf die Stoffe selber legen. Dass sie mit Interaktion gemacht sind, dass sie dort, wo man es braucht, auch Gegenwartsbezüge drinnen hat. Also die verbringen viel Zeit in dem, was wir als stillen Prozess der Werkentstehung nennen. Und Markt ist das richtige Wort, weil wir werden ja nicht subventioniert. Ein Erzähler, der 20 Jahre im Jahr im Markt bleibt, tut irgendetwas, was Menschen aus eigener privater Kasse heraus zahlen. Und die legen Wert auf Geschichten und auf die guten Stoffe. Und das gibt Hoffnung.
Die Interaktion interessiert mich. Wie machen Sie das? Wie gehen Sie in Interaktion mit Ihrem Publikum und mit Ihren Zuhörerinnen und Zuhörern?
Was ich jetzt seit einiger Zeit mache, und das habe ich abgeschaut bei einer Kollegin aus dem Münsterland, und so, ich erzähle tatsächlich mit Erwachsenen am Anfang die Schneesekli-Rehfee. Das ist eine Geschichte aus den 80er Jahren von Franz Fühmann aus der DDR sozusagen. Und die erzähle ich mit dem Publikum und die müssen miterzählen. Da ist ein Schneesee und da wächst der Klee. Und wie heißt der Klee? Dann heißt der Schneeseeklee. Und da ist ein Reh. Wie heißt das Reh? Schneeseeklee-Reh. Und das Reh wird von einer Fee besucht. Wie heißt die Fee? Schneeseeklee-Rehfee. Und die Fee hat Drehzehen und Gehzehen und hat aber Drehzeh-Weh. Also Schneeseeklee-Rehfee dreht sie weh und braucht dann Tee. Und das ist der Schneeseeklee-Rehfee dreht sie weh Tee. Und der ist so bitter. Es braucht also so Baiser, Merengue. Und natürlich brauchen wir dann Schneeseklee-Rehfee dreht sie weh die Baiser. Das ist halt 10 Minuten als Geschichte und er fängt so locker an und jeder sagt, ach, was für ein Schmarrn, das kann ich miterzählen. Aber nach 2-3 Minuten wissen sie, dass das gar nicht so leicht ist, da mitzuerzählen. Und damit wärme ich das Publikum auf.
Und es dient der reinen Unterhaltung heute? Also Erzähler ist ja mal ein richtiger Beruf gewesen. Mhm. Also der mittelalterliche Erzähler hatte ja eine andere Rolle und Aufgabe als der heutige.
Ja, also Demotoklos ist ja der Sänger am Hofe des Aoiden-Königs in der Odyssee. Und der sitzt rechts neben dem König und er ist der, der das Gedächtnis wahrt und dann auch Odysseus dazu bringt, zuzugeben oder zu gestehen, wer er eigentlich ist. Dann sagt er, ich bin der, von dem er singt, der Leidvolle. Und die Rolle des Erzählers ist auch nicht sonderlich gut belegt und nicht gut erforscht. Die Wissenschaft hat sich vorrangig um die Stoffe gekümmert. Und das ist schwierig.
Aber worin sehen Sie Ihre Rolle oder Ihre Aufgabe? Ist es die Unterhaltung?
Ursprünglich dachte ich, dass ich mich in eine Traditionslinie eingliedern kann, also in einem Religio-Effekt fast schon, rückbinden an einer Zunft. Aber diese Zunft, ich glaube, die gibt's so nicht. Heute ist Erzählkunst eine Randerscheinung des Bühnenbetriebs, wird vom institutionellen Kulturbetrieb oft nicht einmal wahrgenommen. Und es ist gehobene Unterhaltung. Und für mich persönlich, ich bringe meine persönlichen Bedürfnisse mit dem Beruf zu 100% in Deckung. Ich bin mein eigener Dramaturg, ich bin mein eigener Regisseur, ich bin mein eigener Schauspieler, mein eigener Erzähler, ich bin mein eigener Marketingchef. Und das gefällt mir, das passt zu mir. Deswegen wäre ich ja auch im Theater hoffnungslos verloren. Und für die unter uns, die sozusagen ihre Miete und ihren Lebensunterhalt mit Erzählkunst bestreiten, gilt das auch ungefähr so. Die fragen sich jetzt nicht, in welcher Traditionslinie spreche ich, sondern die fragen sich, kommen zu meiner nächsten Veranstaltung 150 Gäste, ja oder nein? Ist eher das Wichtige.
Ich habe Sie ja ganz am Anfang vom Tischgespräch vorgestellt als den Mann mit dem Bienenwagen. Wo steht dieser Bienenwagen?
Der steht in Dinkelsbühl in einem Waldgarten. Da war unsere Bibliothek drinnen. Wir sammeln seit 22 Jahren erzähldidaktische Literatur. Das war wunderbar mit dem, bis wir entdeckt haben, dass wenn das nicht dauerhaft bewohnt wird, da kommen so kleine rote Tiere und die beißen rechts unten die Ecke ab. Und in der Nacht- und Nebelaktion habe ich die Bücher da rausgeholt und habe sie dann jetzt in mein Haus nach Feuchtwangen gebracht. Und der Bienenwagen selbst allerdings, den habe ich mir zugelegt im Rahmen eines Klimaschutzprojektes, das Klimaschutzdorf, das nie zustande gekommen ist. Aber ich hätte zumindest schon mein Haus gehabt.
Aber in diesem Bienenwagen, da summten dann uralte Mythen und Märchen.
Also genau, die summt. Also muss ich mir vorstellen, die Völker bestehen immer aus zwei Fächern. Und die wurden dann auf Hälfte gekappt und dann ist so ein Bienenvolk ist dann automatisch ein Bücherregal. Also nichts, was näher liegt, als eine Bücherei, also eine Bibliothek rauszumachen. Und der schaut auch wunderbar aus, ist ein wunderschöner Wagen. Aber man muss ihn beleben, also bewohnen dauerhaft, dann ist alles in Ordnung. Aber wenn man ihn nicht bewohnt, dann nimmt die Natur sich sowas halt einfach wieder zurück. Ist auch in Ordnung.
Ist es denn so, Norbert Kober, dass Sie jetzt als künstlerischer Leiter der Goldmund-Akademie Ihren Schülern beibringen, dass die Beschäftigung mit der Mythologie und mit den Märchen, die da in dem Bienenwagen drin gelegen haben, dass das ein Muss ist für jeden Erzähler?
Ganz am Anfang des Lehrgangs stelle ich so eine Art Literaturkanon vor. Weil wenn der dann rausgeht in die Welt und sagt, er ist Erzähler oder Erzählerin, und irgendjemand sagt, ja, dann kennst du doch bestimmt Boccaccio. Dann kann der nicht sagen, ja, natürlich, der hat doch vor kurzem nach Inter Mailand gewechselt, oder, der Boccaccio? Oder war das nicht der andere? Sondern, also es wird einfach erwartet von jemandem, der Erzähler ist, dass der jetzt auch weiß, dass Charles Perrault kein Naturwissenschaftler ist. Ja? Also es gibt sowas wie ein, wie ist das, ein Stallgeruch. Und dazu, das beginnt einfach mit der klassischen Antike, mit der griechischen und mit der römischen Antike. Und das geht dann bis ein bisschen in die Science-Fiction rein. Also ist auch das Alte Testament gehört dazu. Wenn man David und Bathseba hört, darf man nicht an E-Mail an dich denken, sondern man muss an das Alte Testament denken. Und Stoffe zu kennen, da führt kein Weg dran vorbei.
Ja. Wer kommt denn dahin zur Goldmund-Akademie?
Ganz am Anfang wollten wir so etwas wie eine Zielgruppe entwerfen. Es ist gründlich schief gegangen. Also es ging nicht. Also was die verbindet, ist nicht der Beruf, nicht der Bildungshintergrund, nicht die finanzielle Situation. Was die Leute schon verbindet, ist, dass die spüren, dass gute Geschichten etwas in sich tragen, was lebensstützend ist. Ja. Da stecken Antworten drinnen auf Fragen, die Menschen immer wieder stellen.
Und deshalb kannst du auch gar nicht früh genug damit anfangen mit dem Erzählen. Und wir sitzen ja hier in einer Kita. Ja. Und Sie haben ja vorhin auch erzählt von diesem Erzieher, der heute hier den Zeus gegeben hat, genau, weil Sie ja hier ein Seminar gegeben haben. Ja. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass solche Menschen, also das sind ja die ersten Erzählerinnen und Erzähler, die so ein Kind dann hat, dass die es auch gut machen.
Ja, ja, fachlich sprechen wir da von Erzählpädagogik. Wir tun etwas, um etwas zu erreichen. Und gerade im Kita-Umfeld, da gehören Geschichten gut, lebendig, spannend erzählt einfach dazu, um Kinder motivational an Sprache zu binden, beziehungsweise erstmal Freude auf Sprache zu machen. Sprache in der Kita ist ja oft instruktiv, das heißt, tu dies, lass jenes. Aber Sprache als reinen ästhetischen Ausdruck erleben die ja kaum in der Kita. Das hängt natürlich mit den riesigen Gruppen zusammen, mit der fehlenden Anerkennung der Gesellschaft für Kita-Arbeit etc. Also das, den Leuten darf man da keinen Vorwurf machen, das ist schon ein Gesamtproblem. Aber was wir halt wollen, wir wollen den Leuten einfach helfen, dass sie leicht, schnell, lebendig, ohne Hindernisse in den Sprachausdruck kommen. Der erste Anfang ist das Kamishibai erzählen, also erzähle mit Bildern. Dann verwende deine eigene Sprache, sei zugewandt und suche nur Stoffe aus, die dir persönlich auch gefallen und die anschlussfähig sind. Also für die ganz kleinen Reihengeschichten, dann für die bisschen älteren, dann schon Heldenreisen. Und das ist schnell erlernt. Also das ist jetzt keine Wissenschaft. Also dann so ein Tagesseminar, Erzählpädagogik und man hat eigentlich alles, was man braucht.
Ich finde es wunderschön, dass Sie sagen, Erzählen ist lebensstützend. Was erzählen Sie Ihren vier Kindern? Ich muss mal offen, nee, Sie können ja selbst sagen, wie die heißen. Vier Kinder, die das so lustige Namen haben.
Mein Erstgeborener ist der Dennis, der ist 20. Meine zweite ist die Emily, die ist 14. Der Elia ist 6 und der Lubin ist jetzt gerade 3 geworden. Der Dennis, der wollte, glaube ich, nie so recht was hören. Der hat es lieber gehabt, so was man als interpretierende Bildbetrachtung nennt. Ja. Und später dann, als er schon sehr gut gesprochen hat, wollte er
in erster Linie... Also interpretierende Bildbetrachtung ist, du zeigst auf eine Kuh und sagst, wie macht die Kuh? Oder?
Ja, wie macht die Kuh, was mag die denn und wer soll der Freund sein von der Kuh, wovor hat sie Angst, worauf freut sie sich und so weiter. Wimmelbücher schauen, ja, so alle Mitgutsch-Bücher schauen, ja. Das ist interpretierende Bildbetrachtung, so im Dialog zu zweit. Und dann später, als er dann schon richtig so sprechen hatte, wollte er nicht zuhören, er wollte nur erzählen. Die Emily war wirklich so ein Reizwort-Geschichtenmädchen, die hat einfach gesagt, ich will eine Geschichte mit dem und dem und dem. Und dann 3 Wörter hast du immer gesagt, dann hat sie gesagt, ja, das noch und das noch und das noch. Und dann war es zum Schluss irgendwie 20 Wörter, die hat man sich nicht mehr erinnert, aber es ist wurscht. Es geht da eher um die soziale Situation. Und der Elia ist da wieder anders. Also bei ihm ist es schon so, es darf nicht zu gruselig sein. Also auch wenn er sich so Videos schaut, wir haben ja keinen Fernseher, sondern wir haben nur so einen Netflix-Account und da schaut er sich nur Peppa Wutz an. Weil das ist zu 100% gewaltfrei, da passieren keine schlimmeren Sachen. Aber wenn da irgendwas ist, was irgendwie bedrohlich ist, das will er dann nicht, lehnt er ab. Und das wird auch sofort dann abgebrochen. Also auch schauende Sheep ist zu gewalttätig für ihn. Da ist er zu zart beseitet dafür. Wenn man ihn zum Regal schickt und sagt, hol ein Buch für die gute Nacht, kommt irgendwas mit Roboter oder mit Vulkanen oder mit Dinosauriern. Aber da kommt nicht irgendwas mit irgendwelchen netten kleinen Sachen oder so, sondern es kommen immer so naturwissenschaftliche Sachen. Passt auch in die Altersstufe, ist alles okay. Ja.
Gibt es denn für Sie so eine lebensstützende Erzählung, die Sie wirklich begleitet hat in Ihrem Leben?
Also ich selber lese nach wie vor Homer und Ovid, Nahrung für die Seele. Ja. Weil es auch so weit weg ist, habe ich irgendwie das Gefühl. Die Themen sind überall verwurstet, aber es ist so weit weg, hat eine alte Sprache, bringt dann so eine Distanz im Kopf. Und wenn ich so zeitgenössisch lesen würde, dann liest sich das ja wie das Feuilleton von der Süddeutschen. Und das tut mir immer so weh, weil das sind immer so Probleme und das funktioniert nicht und das klappt nicht. Aber wenn die Sprache schon so weit weg ist, dann ist es auch immer so ein Ausflug in so eine gute Welt, so Urlaub vom Alltagskram, ja.
Aber den Ovid erzählen Sie natürlich nicht oder von Homer erzählen Sie nicht, wenn Sie auf der Bühne sind. Also Sie erzählen ja freie Geschichten und die unterschiedlichsten freien Geschichten. Wie bimsen Sie sich sowas rein? Also gibt es Methoden dafür, dass man sich das alles irgendwie merken kann? Das sind ja wahnsinnig viele.
Ja, es gibt ja 2 Möglichkeiten, eine Geschichte frei vorzutragen. Das eine ist textgebunden. Das heißt, man nimmt einen Text und lernt ihn halt einigermaßen auswendig und stell dir dann sprecherzieherisch wertvoll vor. Das ist eine Rezitation.
Ja.
Genau. Das ist die eine Möglichkeit, einen Text zu erzählen. Die andere Möglichkeit ist dann, dass man ihn klassisch frei erzählt. Klassisch frei heißt, dass man nicht einen Text auswendig lernt, sondern dass man die Bilder, die der Geschichte im Kopf hat, auf sie schaut, sagt, was man sieht und sagt, was man weiß. Und diese Mnemotechnik benutzen wir seit dem 3. Lebensjahr ungefähr ja bewusst, weil das ist die Mnemotechnik der Alltagserzählung. Und diese Mnemotechnik wenden wir an in der inneren Leinwandtechnik. Das heißt, wenn da ein Text ist, den man übersetzen möchte in die Mündlichkeit, malt man sich ein Comics dazu oder einzelne Kamishibai-Bilder und dann schaut man diese Comics an. Anhand der Bilder lernt man dann die Geschichte.
Was sind das für Bilder, von denen Sie gesprochen haben?
Genau, Kamishibai ist japanisch. Kamish heißt Theater und Ibai heißt Papier. Und ursprünglich war das tatsächlich aus Karton. Es ist eine Kiste, die ist vorne offen und da stellt man die Szenen seiner Geschichte hinein und erzählt dann bildgestützt. Also dann ist dann die erste Bild, zweite Szene, dritte Szene und man illustriert die Bilder mit Sprache und ist vergleichbar mit Bankergesang, Moridatengesang. Technisch ist es nichts anderes wie ein Kreuzgang, ein Kreuzweg der Katholiken. Man geht in der Passionsgeschichte von Bild zu Bild und der Pfarrer erzählt dann die Leidensgeschichte dazu.
Gibt es gute und klassische Anfänge? Also ist es war einmal, ist das ein guter Anfang oder zu sagen, es geschah in jener Zeit?
Also wichtiger als der Anfang ist der Subtext, die Atmosphäre, die ich vorgebe.
Du glaubst nie, was ich dir jetzt erzähle oder was mir passiert
ist. Du glaubst nicht, was mir passiert ist. Man sagt es natürlich nicht, aber das ist der Subtext, der da reinkommt. Und das ist wichtiger. Der Einstieg hat eher einen technischen Orientierungscharakter. Also jemand, der beginnt mit "Es war einmal", der verweist sein Publikum auf eine Rezeptionshaltung, die irgendwas mit Märchen zu tun haben könnte oder irgendwas mit einem Zauberelement. Wohingegen ein Geschichtenanfang, der beginnt mit "Es begab sich zu jener Zeit, in der Hühner noch eine geschlossene Zahnreihe hatten." Also so ein Geschichteneinstieg verweist bereits atmosphärisch voraus, glaub mir bitte nicht alles, was ich dir jetzt sage, ja? Weil das ist erstunken und erlogen. Ja? Das heißt, das hat einen technischen Charakter, aber wichtiger ist tatsächlich der Subtext. Das ist wie die Filmmusik. Die Filmmusik macht die Stimmung, nicht die Szene.
Ja. Und die Modulation ist natürlich auch wichtig und die Stimme.
Es wird überschätzt. Es ist manchmal sogar, wenn einer zu gestochen spricht, also zu sehr ZDF-Fernsehsprecher ist, dann baut er zwischen sich und dem Publikum eher eine Distanz auf als eine Nähe. Weil intuitiv sagt der Zuhörer, so wie der spricht, spricht er eigentlich nicht. Das kann doch kein Mensch. Ja? Es gehört, wie Christel Oehlmann gesagt hat, das Stammeln, das Suchen nach Wörtern gehört zur Erzählkunst. Weil du ja erst, wenn du den Mund aufmachst, kommt die Sprache raus.
Aber Sie behaupten ja, Norbert Kober, jeder von uns kann erzählen. Jeder kann das lernen. Mhm. Wenn ich jetzt jemanden bitte, mir eine Geschichte zu erzählen, was ist so das Erste, was Leuten einfällt? Wenn ich sage, hast du mal eine schöne Geschichte für mich?
Als fahrende Mundwerker haben wir das ja gemacht. Wir sind ja von Ort zu Ort gezogen und haben dann nach Geschichten erzählt. Haben immer behauptet, im Nachbarort hat man das über diesen Ort erzählt. Und dann, wir können aber im nächsten Ort nichts erzählen, wenn Sie uns keine Geschichten mitgeben. Und der Durchschnittsmensch, den man nach einer Geschichte fragt, der grübelt und dem fallen meistens Witze ein. Und Witze ist eine Textform der Erzählung, das passt. Wenn der Zeit hat und ein bisschen weiter gräbt, dann kommen meistens Anekdoten. Und dann, wenn er weitergräbt, dann kommen oft so lokal relevante Sagen oder alte, uralte Märchen, die meistens sehr bekannt sind. Dass nicht jeder gleich Geschichte hat, ist noch kein Grund zu Kulturpessimismus.
Also ich habe lange überlegt, ob ich meinen Pessimismus am Ende des Tischgespräches vielleicht rauslasse. Ich habe eine wirklich für mich ganz schlimme Geschichte erlebt. Mhm. Ich habe in einem Kreis von 5 Kollegen gestanden und habe angefangen, eine Geschichte zu erzählen, die mir passiert ist. Mhm. Und ich schwöre, nach ungefähr 45 Sekunden haben alle 5 angefangen zu reden, zu gucken, haben mir irgendwo anders hingeguckt. Ja. Und ich habe gedacht, was hast du falsch gemacht? Ich war wirklich mitten in dieser Geschichte.
Ja, Sie können eine einfache Regel missachtet haben. Das Publikum kommt zum Erzähler, nicht der Erzähler zum Publikum. Also das ist der Klassiker. Also ich bin ja am Anfang meiner Karriere oft auch auf Hochzeiten eingeladen worden. Und dann habe ich schnell begriffen, eine Hochzeitsgesellschaft hat kein Interesse an Erzählkunst. Und dann habe ich gesagt, ich komme gern, aber ich möchte ein Separé. Und es muss 22 Uhr sein und die Separé muss eine Tür haben. Und dann wird verkündet, wer jetzt schöne Liebesgeschichten rund um die Ehe hören will, geht es zum Norbert Kober in dem Raum. Und von diesen 200 Leuten kommen dann 20. Und diese 20 haben ein fantastisches Erlebnis. Ja? Und die anderen 180, die tanzen, flirten, essen, trinken, feiern. Und diese Regel, der Zuhörer muss zum Erzähler kommen, ist schon wichtig. Ja? Was unsere Erzähler auch machen, auch die in der Ausbildung sind, ist, da sage ich, geh nicht irgendwo hin, sondern lade ein. Und es ist besser, wenn nur 5 Leute kommen, als du gehst zu 50 Leuten, die jetzt gar nicht die Kraft haben, jetzt 10 Minuten sich auf dich einzulassen. Und die Kraft haben, die kommen, genießen es und sind glücklich.
Wohin geht man denn, wenn man jetzt die Lust und die Kraft hat, sie länger als 10 Minuten auszuhalten, nämlich, ich weiß nicht, wie lange dauern Ihre Programme, eine Stunde?
Nee, ich habe vollkommene Abendprogramme. Es beginnt, also es ist so sozial gelernt, um 20 Uhr, geht bis 22 Uhr, hat dann eine Pause dazwischen, dass der Veranstalter dann auch getränkelos wird und es verfliegt. Jetzt ist es mehr so, dass ich eingeladen werde als Keynote-Speaker oder dass ich eine Veranstaltung ausklingen lasse. Ich habe gar keine Lust, jetzt ein halbes Jahr herumzudingeln in Deutschland.
Das heißt, den Doppelgänger gibt es nicht mehr, den Sie mal gespielt
haben? Doch, den gibt es noch.
Was erzählt der Doppelgänger?
Der Doppelgänger, das ist natürlich eine lustige Geschichte, weil ich erzähle davon, dass mir passiert ist, als relativ junger Mann noch wollte ich in die Steiermark fahren, zu Weihnachten, also zu meiner Familie. Und dann treffe ich am Bahnsteig meinen Doppelgänger. Also tatsächlich der mir wahnsinnig ähnlich schaut. Auch ein Steirer ist, ein Grazer. Und mit dem tausche ich dann mein Leben. Und anders wie bei allen anderen Doppelgängergeschichten der Weltliteratur geht es gut aus, weil wir uns einmal im Jahr treffen, wieder in die andere Rolle zurückschlüpfen. Und so geht es jetzt schon seit vielen Jahren, dass ich jedes zweite Weihnachten zu meiner Familie nach Graz fahre.
Und was hat der andere für ein Leben?
Der ist Architekt. Der ist so verengt in diesem Bauträgergeschäft und so unglücklich drüber. Und das Jahr über, dann ist er Erzählkünstler. Und ich hoffe nur, dass er nicht besser erzählt als ich, weil das würde mich treffen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.